Herr Jesus, noch einmal wollen wir uns im Gebet zusammenfinden an diesem letzten Abend unserer gemeinsamen Freizeit. Und sei du jetzt da mit deinem Geist und mit deinem Leben. Gib uns noch einmal aus der Fülle deines Wortes das, was wir brauchen. Und lass noch mal etwas aufleuchten von der Herrlichkeit deines Wortes, von der inneren Reinigung, aber auch von deiner herrlichen Zukunft. Du hast uns reich gesegnet in diesen Tagen und beschenkt. So bitten wir dich einfach, dass das, was du uns gegeben hast, nicht verloren geht. Nein, es geht niemals verloren, weil dein Wort ja nie leer zurückkommt. Aber dass dieses Wort doch uns Nahrung und Speise auf dem Wege ist, die vor uns ist, der vor uns liegt. So nimm unseren Dank und unsere Anbetung. Segne unseren Bruder, der heute Abend dient. Und dann, wenn wir das Mahl feiern, dass wir doch dich verherrlichen, Herr Jesus, deinen Sieg proklamieren. Mach uns innerlich rein für die Feier deines Mahles, damit wir auch geistig gelöst, freudig das Mahl nehmen dürfen und dich verherrlichen dürfen. So wollen wir dich anbeten, Vater, im Namen Jesu. Und wollen dir danken für alles, was du uns geschenkt und gegeben hast. Noch einmal bitte ich dich um den Segen für den Wortdienst und gesalbte Lippen und geöffnete Ohren. Amen. Heute Abend heißt das Thema die Reformen Hiskias.
So, wir wollen uns also ein wenig mit diesem König Hiskia befassen. Es ist ja ein reiches Leben und wir haben auch viele Zeugnisse in der Bibel von Hiskia. Nicht von jedem König haben wir eine solche reiche Auswahl in der Bibel. Wir finden von Hiskia im 2. Könige, ja mindestens 3 Kapitel, im 2. Chroniker, wo wir einsteigen, haben wir mindestens 4 Kapitel, im Jesaja haben wir einige Kapitel und darüber hinaus verteilt in der Bibel finden wir so manches Zeugnis von dem König Hiskia. Wir wollen also heute Abend uns besonders den Regierungsantritt von dem König Hiskia ansehen. Zunächst ein wenig Geschichtliches, dass wir alle Sachen auch besser verstehen. Hiskia heißt, meine Stärke ist der Herr. Das ist ein schöner Name. Und er hat auch diesen Namen gelebt, der Hiskia. Sein Vater, das ist der König Ahas, Ergreifer, Besitzer. Wir müssen sagen, er war einer der gottlosesten Könige. Und wieder das Überraschende, ein gottloser Vater, ein ganz frommer Sohn. Ein Problem, das wir alle auch in den Familien kennen. Nicht? Man könnte also über die ganzen Familienprobleme jetzt sprechen, von der Bibel her. Und es ist schön, dass die Bibel uns solche Bilder immer wieder zeigt. Wenn wir weitersehen, dann fragen wir nach dem Namen seiner Mutter. Sie heißt Abija. Man kann es wiedergeben, mein Vater ist der Herr. Da haben wir sicherlich den Einfluss einer frommen Mutter auf das Kind. Und dass dieser fromme Einfluss sicherlich das des Vaters bei Weitem überragt hat. Vielleicht können wir noch hinzufügen, es wird uns auch der Großvater mütterlicherseits genannt. Er heißt Sekaja. Erinnert hat sich der Herr. Vielleicht müssten wir noch erwähnen, auch väterlicherseits der Großvater und der Urgroßvater, das waren auch fromme Könige. Der Großvater Jotham und der Urgroßvater der Ussia, ein angenehmer König. Er hat sogar Acht gehabt auf die Landwirtschaft. Und das tut einem König gut. Aber in den letzten Tagen, da hat er irgendwie falsch geschaltet. Er ging in den Tempel und wollte Priester sein. Und das hat ihn sehr geschadet. Man muss immer die Ordnung Gottes beachten. Gleich zu Beginn seines Antritts als König bekam er ja eine wunderbare Auszeichnung. Wir werden also ins Kapitel 2. Chroniker 29 einsteigen. Da heißt es im Vers 2, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Wer sich mal die Mühe macht und das Buch oder die beiden Bücher Könige und Chroniker ansieht und schaut sich mal das Leben der Könige an, sie werden alle gemessen nach David. Er war wie David, er war nicht wie David. Wir können immer fragen, was für uns die Messlatte ist, nicht, ob wir so sind oder nicht so sind. Jeschia war der 13. König von der Teilung der beiden Reiche, Nordreich und Südreich. Seine Regierungszeit dauerte 29 Jahre. Sie war sicherlich in der Zeit von 720 bis 690 vor Christus. Interessant ist ja, wenn man sich die ganze Liste der Könige ansieht. Israel hatte in der Zeit von der Teilung des Reiches bis hin zur Wegführung nach Assyrien in die Gefangenschaft 19 Könige. Juda hatte in der gleichen Zeit, beziehungsweise war es für Juda länger, sie wurden später in die babylonische Gefangenschaft geführt. Die hatten 20 Könige. Und wenn man sich das ansieht, nicht jeder König hat ein gutes Ende gehabt. Also insgesamt waren es in beiden Reichen 39 Könige und davon wurden 13 ermordet. Eine Frage, möchtest du dort gern König sein? Ist gefährlich, nicht? Schleudersitz. Also unser König war ein Reformkönig, darüber wollen wir gleich sprechen. Aber hat noch weitere Auszeichnungen. Man kann doch sagen, Jeschia oder Hiskia war ein Mann der Bibel. Wir lesen in Sprüche 25, Vers 1, dass seine Leute die Sprüche Salomos mit zusammengetragen haben. Er war auch ein Mann des Gebetes. Wir finden manches Gebet von Jeschia in der Bibel. Vielleicht sehr interessant, dass wir auch finden, dass Jeschia mit dem Propheten Jesaja zusammen gebetet hat, dass er in einer Gebetsgemeinschaft war. Vielleicht auch wieder ein Hinweis, dass wir neben unserem Einzelgebet auch immer wieder einen anderen haben, mit dem wir zusammen beten können. Einen weiten Bericht nimmt er auch seine Krankheit und seine Heilung ein. Aber darauf wollen wir jetzt nicht zu sprechen kommen. Ich würde jetzt einmal beginnen. Der König Jeschia ist 25 Jahre und tritt nun das Erbe eines gottlosen Vaters an. Um zu wissen, wie es in Israel aussieht, wir werden gleich einige Punkte berühren, müsste man das ganze Kapitel zuvor lesen, 2. Chroniker 28. Da sieht man, was ein einzelner gottloser König für Nöte in ein Volk hineintragen kann. Aber nun ist der Vater gestorben. Und Jeschia beginnt als König. Und es ist schön, wie dieser junge Mann, ja, so möchte ich sagen, gleich innerlich zu einem geordneten Programm kommt, wie er nun als König in dem Volke Gottes, in dem Volk der Wahl handeln und regieren will. Um eine gesunde Reform durchzuführen, muss man erstmal eine Bestandsaufnahme machen, nicht? Medizinisch ausgedrückt, eine Diagnose feststellen. Wie ist die ganze Lage, nicht? Erst wenn man das erfasst hat, kann man auch die gesunde Therapie dann durchführen. Ich habe mir für den ersten Teil 3 Punkte herausgeschrieben und werde zu jedem Punkt ganz kurz 4 Unterpunkte nennen. Der erste Punkt war, was hält er fest von der inneren Haltung, die damals in seinem Volke gewesen ist? Wie hat sich diese Haltung nach außen ausgewirkt? Und der dritte Punkt, die Folgen. Also der erste Punkt, nach der inneren Haltung, das wäre jetzt also 2. Chroniker 29, der Vers 6. Das erste, was er feststellt, unsere Väter haben treulos gehandelt oder haben sich treulos vergriffen. Wieder müssten wir in Kapitel 28 hineinsehen von seinem gottlosen Vater, der an sich ein ganz gutes Erbe wiederum von seinem Vater übernommen hatte, weil das ein frommer König war. Es werden uns in Vers 6 einige Punkte genannt, was Jehiskia nun feststellt. Das erste, unsere Väter haben sich treulos verhalten. Unser Gott ist der Gott der Treue, von jeher. Er hat in seiner Treue gute und gesunde Offenbarung seinem Volke Israel gegeben und wollte nur, dass sein Volk nach diesen Offenbarungen ihm dient. Ja, sie sollten ihm dienen mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Aber sie haben treulos gehandelt. Das nächste, sie haben getan, was böse ist in den Augen Jehovas, ihres Gottes. Getan, was böse ist. Ja, leider fängt das sehr früh im Volke Israel an. Wir brauchen nur daran denken, wie siegreich sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt worden sind, wie sie dann am Berge Sinai waren, wie Mose auf dem Berge war, die Offenbarung Gottes empfing und sie hatten unten zu warten, Aaron, Babain und andere Führer. Und dann waren sie in Unsicherheit, was ist mit dem Mann dort oben passiert? Der kommt gar nicht wieder, 40 Tage, eine lange Zeit. Und was war der Ertrag? Das goldene Kalb. Der erste Bundesbruch. Sie haben sich von Gott weggewandt. Und man staunt über die Törichkeit. Hoffentlich ist es bei uns nicht genauso. Sie haben ein goldenes Kalb gemacht. Eben in diesem Augenblick, dann sagen sie, dieses Kalb, ihr Gott, der hat uns aus Ägypten herausgeführt. Wie töricht, nicht? Eben gemacht. Und so könnten wir mal fortfahren. Sie haben böse gehandelt. Ein böses war unter Samuel, das klappte nicht mehr so mit seinen Söhnen. Wir wollen einen König haben, wir wollen sein wie alle Völker. Sie sollten sein das auserwählte Volk Gottes. Sie sollten ihm dienen. Er wollte König sein. Nein. Wir wollen einen König haben. Wir wollen sein wie alle Völker. Böse. Das dritte dann, nach der inneren Haltung. Sie haben ihn verlassen. Was wir in Israel immer wieder finden, bei all den Offenbarungen Gottes, wie das Volk sich von ihm wegwendet. Ich will nur eine Stelle herausgreifen, aus Jeremia 2, Vers 13 wohl, wo Gott durch den Propheten klagt, mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen gehauen. Zisternen, die doch kein Wasser geben. Man muss sich in das heiße Land versetzen, wo Wasser ein ganz kostbarer Schatz ist, mehr als unsere ganze Energien, die wir haben. Und dann dieses Bild. Die Quelle verlassen sie und wenden sich dem Tümpel zu. Sie haben ihn verlassen. Und das nächste vom ersten Punkt. Sie haben ihr Angesicht von der Wohnung Jehovas abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Ja, wenn man das Angesicht wegwendet, dreht man sich um und zeigt dem Hause Gottes die kühle, kalte Schulter. Man zeigt die kalte Schulter dem lebendigen Gott. Ja, du wirst mir aus dem finsteren Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Das wäre ein Weg. Das Zweite. Die Haltung nach außen hat sich so gezeigt. Sie haben die Türen der Halle verschlossen. Wozu ist das Haus Gottes da? Dass man durch die Tür eingeht. Und nun die Türen verschlossen. Wir haben uns vor 14 Tagen etwa, knapp 14 Tagen, auf den Weg nach der Langensteinbacher Höhe gemacht. Wir wären alle angekommen und in Langensteinbach hätte man gesagt, jetzt machen wir die Türen mal zu. Wie wäre es uns ergangen? Hätten wir keine Konferenz gehabt, keinen Gottesdienst, kein Gebet. Sie haben die Türen der Halle verschlossen. Nur jetzt weiter, sie haben die Lampen ausgelöscht. Kein Licht. Und zwar deuten wir es jetzt, die Lampen für uns, das Licht des Wortes, das Licht des prophetischen Wortes. Das wäre eine tiefe, tiefe Not. Und ich glaube, wir treten eine Zeit ein, wo man sich immer mehr vom Worte wegwendet. Das Dritte, sie haben dem Gott Israels kein Räucherwerk geräuchert. Räucherwerk, ein Bild für das Gebet. Ja, wo kein Wort ist, da ist auch kein Gebet. Wirkliches Gebet lebt aus dem Wort heraus. Finde vom Wort her die Gedanken des Gebetes. Das gehört zusammen. Kein Räucherwerk. Und dann das Vierte von der Haltung nach außen. Sie haben kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Brandopfer, ein Bild für die Hingabe. Ja, es fehlte an der Hingabe an den lebendigen Gott. Ich habe immer im Hinterkopf diesen Satz, den ich mir gemerkt habe. Hingabe ist das Schlüsselwort für ein erfülltes Leben. Hingabe, Schlüssel für ein erfülltes Leben. Dann kommt der dritte Punkt, die Folgen. Da heißt es als erstes, das sind jetzt die Verse 8 und 9. Der Zorn des Herrn ist über Juda und Jerusalem gekommen. Der Zorn kam. Gericht Gottes kommt. Der Zorn kam durch die Edomiter, die Philister, die Assyrer, ja, auch durch das Brudervolk Israel. Eine ungeheure Bedrängnis für Juda durch die Gottlosigkeit eines Königs, der ein ganzes Volk zumindest überwiegend mitgenommen hat. Der Zorn Gottes kam. Ach ja, wir sind froh und dankbar. Ich denke an Jesaja 12, Vers 1, das sollte man sich merken. Das ist der Psalm, der im Jesaja steht. Wenn Israel errettet wird, das Erste, worüber sie Gott preisen und danken, dass er zornig gewesen ist und dass sein Zorn sich gewendet hat und dass sie erkannt haben, der Zorn Gottes war der Weg zum Heil für uns. Wir hätten ja gemeint, sie würden als Erstes danken für die Errettung. Nein, als Erstes danken sie für den Zorn. Und so sieht man, dass doch der Zorn Gottes ein Weg der Zurechtbringung, ein Weg der Liebe ist. Wer darüber tief nachdenkt, dass Gott die Liebe ist, wirklich die Liebe, dann kommt man dahin, dass alles Tun Gottes letzten Endes aus der Liebe entspringt, auch sein Zorn. Und dann weiß man auch, wohin der Zorn Gottes führt. Wie wirkt sich der Zorn aus? Er hat sich hingegeben zur Misshandlung, Verwüstung, zum Gezisch. Das haben sie sehr deutlich erlebt. Man muss Kapitel 28 lesen, da findet man alles. Er sagt weiter von den Folgen: Unsere Väter sind durch das Schwert gefallen. Ja, es war ein ungeheurer Verlust an Männern in dieser Zeit, in diesen schrecklichen Kriegen. Unsere Väter sind gefallen. Und wenn wir es geistlich wieder einmal uns ein wenig ansehen wollen, dann denken wir vielleicht an das Wort 1. Korinther 4. Viele Erzieher, aber wenig Väter. Und immer wieder ist die Frage, wo sind Väter? Väter des Glaubens, Väter in Christo Jesu. Und dann kommt das schmerzliche Wort, kann man alles in Kapitel 28 finden. Unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Frauen sind in Gefangenschaft. Glücklicherweise war da ein guter Prophet auf der anderen Seite gewesen, der hat das Volk gescholten, die sie in Gefangenschaft geführt haben, dass wohl ein guter Teil wieder zurückgekehrt ist. Aber wir denken auch gerne immer an das schöne Wort in 2. Chroniker 30, Vers 9, alles die Hiskia-Geschichte. Da sagt Hiskia: Denn wenn ihr zu Jehova umkehret, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit vor denen finden, die sie gefangen weggeführt haben, und in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, unser Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehret. Wenn wir umkehren, werden andere Barmherzigkeit finden. Das ist ein wunderbares Wort. So, jetzt haben wir einmal kurz die Bestandsaufnahme uns angesehen, die der König Hiskia gefunden hat. Dann gehen wir zu dem zweiten Teil, die Reform, die der König nun durchgeführt hat. Das erste wäre der Auftakt. Wir finden das in den Versen, Kapitel 29, die Verse 3 bis 5. Ja, das erste, was er tut, folgerichtig, wunderbar. Er öffnete die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus. Das Haus hat nur dann einen Sinn, wenn die Türen geöffnet sind. Das zweite: Er ließ die Priester und die Leviten kommen. Wir werden es noch merken, das wird dann der begrenzte Kreis sein, der damals so in Jerusalem in seiner Nähe wohnte und lebte. Er ließ diese Priester und Leviten kommen. Dann kommt der dritte Punkt vom ersten Hauptpunkt, Auftakt. Und er sprach zu ihnen: Heiliget euch. Da habe ich mich drüber gefreut, dass er als erstes gesagt hat: Heiliget euch. Wir hätten vielleicht gesagt, jetzt geht mal ganz schön an die Arbeit. Das Haus muss in Ordnung gebracht werden. Nein, er sagt als erstes: Heiliget euch. Ich habe dran gedacht, wir hatten vor vielleicht 10, 15 Jahren, weißt du es besser, hatten wir von unseren früheren Jugendfreizeiten hier eine Konferenz gehabt. 89, ja, das kommt besser hin. Das wären 15 Jahre doch, 89. Da hatten wir das Thema gehabt, die Heiligung. Da habe ich gesagt, ihr habt eine Marktlücke gefunden. Denn über Heiligung spricht man nicht allzu viel. Und Heiligung ist doch ein wichtiges Thema. Er sprach zu ihnen: Heiliget euch. Und als zweites, das folgt dann danach: Heiliget das Haus des Herrn und bringet die Unreinigkeit hinaus. Er will mit anderen Worten sagen: Diesen Dienst können nur heilige Männer tun. Wir dürfen es übertragen für den Dienst in der Gemeinde Gottes: Heiliget euch. Dann seid ihr recht für einen Dienst in der Gemeinde unseres Herrn. Dann kommt der zweite Hauptpunkt, die Ausführung. Das steht jetzt besonders in Versen 15 bis 16. Als erstes ist da zu vermerken: Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Also es haben die Priester und die Leviten, all die weiteren Priester und Leviten in ihrem Lande zusammengerufen und es heißt so schön, und sie heiligten sich. Die haben also das Gebot, die Anweisung des Königs verstanden und haben erkannt, dass es auch im Lichte Gottes genau das richtige Wort in dieser Lage gewesen ist. Ich denke daran, mag vielleicht vor 150 Jahren gewesen sein, da gab es ja in England diese Heiligungsbewegung. Und viele markante, führende Brüder aus der Gemeinschaftsbewegung Deutschlands, die sind dahin gefahren und sind auch in der ersten Zeit reich gesegnet und tief beeindruckt nach Hause gefahren und haben gemerkt, dass das ein wichtiger Weg ist für einen Dienst in der Gemeinde Gottes, dass man sich heiligt. Sie heiligten sich. Wozu? Um das Haus des Herrn zu reinigen. Ja, das ist immer wieder der wichtige, schöne Satz. So kann man einen Dienst im Hause Gottes tun. Und nun merken wir, wie ihnen die Gebote Gottes doch bekannt und bewusst waren, in welcher Weise sie den Dienst jetzt auszuführen haben. Das heißt als weiteres, die Priester gingen das Innere des Hauses des Herrn, es zu reinigen, und brachten die Unreinigkeit in den Hof. Also, sie gingen nicht alle in das Haus des Herrn. Sie wussten, dass Gott Ordnung gesetzt hat, und sie haben die Ordnung Gottes beachtet. Und es ist wahr, wenn man Ordnung Gottes beachtet, dann wird man immer unter der Gnade und unter der Segnung Gottes stehen. Es ist etwas anderes, auf das Wort des Herrn zu achten, als in eigenen Gedanken seinen Weg zu gehen. Die Priester, die durften das Innere des Hauses Gottes gehen. Vielleicht hatten sie es nur Erinnerung, dass der Urgroßvater von Jehiskia eigenwillig in den Tempel gegangen ist. Und Gott hat die Antwort gegeben, der Aussatz brach im gleichen Moment aus. Ja, die Priester sind aufgestanden, haben ihn ausgetrieben, aber er ging selbst hinaus, weil er merkte, hier spricht Gott. Und nun kommt das andere, die Leviten sind ja auch noch da. Bei den Leviten heißt es, sie nahmen es auf, die ganze Unreinigkeit, und brachten es hinaus an den Bach Kidron. Gab es einen Ort, wo man alle Unreinigkeit in Jerusalem hinbringen konnte. Wir kennen auch den Ort, wo wir alle Unreinigkeit hinbringen, nicht wahr? Wir kennen Golgatha. Wir kennen den, der alle Sünde, alle Schuld getragen hat. Hier darf man alles ablegen. Nun kommt der nächste Abschnitt. Sie bringen jetzt den Bericht an Jehiskia über die Herstellung. Finden wir 2. Chroniker 29, Verse 18 bis 19. Das erste, was sie sagen, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt. Ja, es war viel Arbeit gewesen. Wird schon einige Zeit gedauert haben. Aber fleißig gingen sie an die Aufgabe. Und sie haben die Aufgabe wunderbar hinausgeführt. Das konnten sie dem König Jehiskia berichten. Wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt. Und wenn wir jetzt an uns denken, die Bibel sagt auch, wir sind das Haus Gottes. Und wir denken jetzt an uns persönlich. Wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Was könnte da zu reinigen sein? Ich würde als erstes sagen, alles, was nicht von Gott kommt, das ist eigenes. Und es ist gut, wenn man alles eigene immer wieder hinaustun, um ganz bereit zu sein für ihn. Heiliget euch, die ihr die Geräte des Herrn traget. Und dann kann man das ganze Haus reinigen, kann auch an sich selbst anfangen. Und dieser Dienst darf an uns persönlich geschehen, dass wir wieder neu, ja, Gott geweiht sind, um dem lebendigen und dem wahren Gott zu dienen. In dem Bericht sagen sie als nächstes: Wir haben den Brandopferaltar und alle seine Geräte gereinigt. Gehe weiter. Wir haben den Tisch der Schichtbrote und alle seine Geräte gereinigt. Und noch ein weiteres: Wir haben alle Geräte, die entweiht waren, hergerichtet, geheiligt. Sie sind vor dem Altar des Herrn. Man kann hier sagen, sie haben zuerst im Vorhof gereinigt, sie haben im Heiligtum gereinigt und haben dann alles Geheiligte in das Allerheiligste gebracht. Wir kennen ja sicherlich das schöne Bild von der Stiftshütte oder Zelt der Zusammenkunft mit Vorhof, dann Heiligtum, Allerheiligsten, kennen die Ordnungen, die Gesetze. Aber wir wissen auch, dass es irgendwie eine Abschattung, ein Bild für uns ist, für unser persönliches Leben. Der Vorhof hat man jeher mit unserem Leib, mit unserem Äußeren verglichen. Gibt da im Hebräerbrief Kapitel 10, wohl Vers 22, das schöne Wort, das zum Glauben gehört, das Lasst uns des Glaubens. Da hat man den ganzen Leib gewaschen und gereinigt. Manche sind der Meinung, dass das Wort irgendwie zum Mahl passt, weil man ja eintritt da mit Freudigkeit, mit Freimut in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das haben wir einen Bruder kennengelernt, der hat das so verstanden, immer wenn er zum Mahl gegangen ist, dann hat er vor eine Ganzwaschung vorgenommen. Hat es ganz wörtlich genommen. Man kann darüber schmunzeln, aber ihm war es eine wichtige Sache. Entscheidend ist zwar, dass das Innere auf den Herrn ausgerichtet ist. Also erst einmal der Vorhof, die Seite für unseren Leib. Das zweite, das Heiligtum, die Seite für unsere Seele. Wir mögen an das Wort denken. Steht von 1. Petrus 1, 22. Wir haben unsere Seelen gereinigt im Gehorsam gegen die Wahrheit. Da kommt ein Ertrag und der Ertrag heißt ungeheuchelte Bruderliebe. Also wenn es irgendwie an der ungeheuchelten Bruderliebe fehlt, dann mag es sein, dass wir vielleicht unsere Seelen mal reinigen sollen. Eine Seele ist ja der Sitz für Sympathie und Antipathie. Ja, das passt nicht so richtig zum Wesen der Liebe, nicht? Die Seelen gereinigt im Gehorsam gegen die Wahrheit, Ertrag, ungeheuchelte Bruderliebe. Allerheiligste, wir können denken, vielleicht im 2. Korintherbrief 7, Vers 1 wurde schon erwähnt. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, lasst uns uns selbst reinigen. Auch von allen Befleckungen des Geistes. Manche meinen ja, beim Geist wäre nichts mehr zu reinigen. Aber ihr wisst es, wenn die Bibel sagt, betrübet nicht den Heiligen Geist, dann kann es doch sein, dass wir alle irgendwann und irgendwie den Heiligen Geist betrübt haben. Also wäre es auch angebracht, da den Weg der Reinigung zu gehen. Also, damals bei Jehizkia, sie gingen zum König und sagten, wir haben alles hergestellt nach deinem Wort, der Tempel ist wieder hergestellt. Nun kommt das vierte. Das sind die Verse 21 bis 30, ein etwas längerer Abschnitt. Ich bringe nur vier Punkte wieder. Als Überschrift habe ich die Darbringung und die Anbetung. nachdem alles wiederhergestellt, alles gereinigt ist, alles bereit ist, in den Dienst Gottes gestellt zu werden, wird nun dieser Dienst aufgenommen. Wir sehen die Darbringung und die Anbetung. Ich erwähne dazu. Als erstes finden wir gleich Vers 21. Sie bringen das Sündopfer dar für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Schön, als erstes das Sündopfer. Das ist ja wieder eine wichtige Stelle und ein wichtiger Punkt für Israel und auch für uns, dass die Frage der Sünde geordnet ist. Und wenn wir uns die ganzen Opfer ansehen, wie sie uns im Alten Testament genannt werden, treffen Israel, wir treffen den Einzelnen und so weiter, aber zutiefst in der schönen symbolischen Deutung auf Christus sehen wir ja in jedem Opfer unseren Herrn. Er hat das Sündopfer in seinem Sühnetod für uns vollbracht. Wir haben es also einfacher, mit der Frage der Sünde wieder ins Reine zu kommen. Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Das Zweite, sie bringen das Brandopfer auf den Altar. Sie opfern Brandopfer. Wenn wir es wieder auf Christus deuten, Brandopfer zeigt uns die ganze Hingabe unseres Herrn Jesus Christus. Er hat sich ganz gegeben, um uns auch ganz zu erlösen. Wenn wir ein wenig dem nachfolgen, diesem Brandopfer, dann würde es eben auch heißen für uns, dass wir uns ganz diesem Herrn hingeben dürfen, der uns so teuer erkauft hat. Er will nicht dieses und jenes, er will uns. Er will uns ganz. Römer 12, Vers 1, ein bekanntes Wort. Zu unserer Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Schlachtopfer war bisher immer blutig. Aber wir wollen ja kein blutiges Schlachtopfer darbringen. Er gibt uns Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, die schöne Antwort, das geistliche Schlachtopfer. Wir bringen geistliche Schlachtopfer unserem Herrn, indem wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Und nun kommt was Schönes in diesem Bericht, gleich in Vers 27. Als das Brandopfer anfing, da begann der Gesang Jehovas und die Trompeten. Aha. Erst das Sündopfer, die Frage der Schuld muss geklärt werden. Dann kommt das Brandopfer, die Hingabe. Und als die Hingabe da ist, da begann der Gesang Jehovas. Ja, wir können uns wieder fragen, liebe Geschwister, wenn vielleicht dieser frohe Gesang in unseren Herzen auch fehlt, ob es vielleicht am Brandopfer fehlt, nicht an der Hingabe an den Herrn. Es wird immer wieder so sein, wenn das dargebracht wird, hier und an jedem weiteren Tag in der ganzen Menschheitsgeschichte, da beginnt der Gesang des Herrn und die Trompeten. Und dann fasse ich zusammen diesen vierten Punkt. Da heißt es dann, Vers 30, der König und alle neigten sich und beteten an. Ja, das ist in Israel möglich, nicht? Wenn ein König, ein frommer König, das ganze Volk mit erfasst und das ganze Volk mit zum Herrn zurückführt. Und so sollte es ja in Israel immer sein. Das war ja die Not, dass es eher selten war. Aber hier war es. Der König und alle neigten sich und beteten an. aus dem Lobgesang wird dann die Anbetung Gottes. Wir denken neutestamentlich, der Vater sucht solche, ihr kennt's ja, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wir merken immer wieder, die Bibel zeigt uns immer wieder einen gewissen Weg, wie man da hinkommen kann, nicht? Und es ist gut, wenn man es im Glauben annimmt und dann im Glauben auch diesen Weg dann geht. Jetzt nur ein Punkt. Ich habe es etwas kurz gemacht, dass wir auch Zeit haben, zumal dann. Der fünfte Punkt, das wäre dann der Ausklang. Der steht dann in den letzten Versen 31 bis 36. Da wird uns als erstes gesagt, nun habt ihr euch Gott geweiht. Ach ja, das will der Herr auch so gern auf unser Leben legen. Das Zeugnis, dass wir Gott geweiht sind. Ihr habt euch Gott geweiht. So schön um Gott geweihte Leute. Ich denke gerade an Henoch. Der Name sagte schon, dass er ein Gottgeweihter war. Da soll man ja seinen Glauben ansehen und seinen Ausgang ansehen. Hat also überall eine Botschaft für uns. Nun habt ihr euch Gott geweiht. Ein weiteres. So wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Ja, in Israel musste es so sein. Da musste das Sündopfer gebracht werden, das Brandopfer. Und es gab noch die anderen Opfer, Friedensopfer, Schuldopfer. Alles musste in Israel dargebracht werden, damit der Gottesdienst im Volke Israel sich vollziehen konnte. Wie ist es in der Gemeinde Gottes? Gott hat uns alle auch hineingestellt in den Dienst. Und wir haben also nicht so eine Einteilung in der Gemeinde Gottes. Hier sind die Priester, hier sind die Leviten. Aber wir haben in der Gemeinde Gottes verschiedene Berufungen, verschiedene Gnadengaben. Und man sollte auch das beachten. Und das ist was Schönes, wenn jeder dann irgendwie den Platz einnehmen kann, den Gott ihm zugedacht hat. Ich dachte an eine kleine freie Gemeinde, wo ich hinkam. Die hatten sich so eine kleine alte Fabrik gekauft, haben sie wunderschön hergerichtet, war ein schöner Saal. Ich habe manchmal bei ihnen gesprochen, wenn wir da Urlaub machten. Und einmal hatte ich so ein Thema, auch die verschiedenen Gnadengaben. Man liebte da in dem Kreis Gnadengaben. Dann habe ich Folgendes gesagt. Eine Gnadengabe, die vielleicht nicht ganz so begehrt ist, ist die Gnadengabe des Dienstes. Nicht? Wer dient schon gern? Man merkt das schon. Das war noch das Thema da. Wer ist schon mal bereit, in Versammlung den Saal dann zu reinigen und sauber zu machen? Wenn man der Hausmeister nicht da ist, man fragt, wer meldet sich freiwillig? Immer sehr wenige. So habe ich halt in dem Saal gesagt, ihr habt einen so schönen Saal. Wenn der nie sauber gemacht würde, und ich käme in 5 Jahren wieder, es hätte mir nicht mehr bei euch gefallen. Schön, dass jemand doch die Gnadengabe hat, den Dienst zu tun. Schluss der Versammlung kam eine Schwester auf mich zu und sagte, ich danke Ihnen. Ja, ich sage, wofür denn? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe immer gemeint, ich hätte keine Gnadengabe. Jetzt weiß ich, dass ich auch eine Gnadengabe habe. Schön, nicht? Dienet dem Herrn mit Freuden, da oder dort. Nur dass wir mit ganzem Herzen ihm dienen. So wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Und dann heißt es weiter, Jehiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Jetzt etwas Wunderbares. In der Gemeinde Gottes, sei es im Alten Bund, sei es jetzt bei uns, steht immer das Wort der Freude. Wenn manche immer sagen, ach, das Gesetz, was muss das furchtbar gewesen, das Stöhnen. Lest mal die 5 Bücher Mose, besonders das 5. Buch Mose. Da bist du überrascht, wie oft das Wort von der Freude vorkommt. Und Gott sagt, weil ihr mir nicht mit Freude gedient habt, der werdet ihr anderen Göttern dienen. Gott möchte, dass man ihm mit Freuden dient, in Israel und auch bei uns. Dienet dem Herrn mit Freuden. Das ist ein schönes Wort. Das ganze Volk freute sich über das, was Gott dem Volke bereitet hat. Und dann noch ganz kurz nur noch den letzten Satzteil von dem Vers 36. Da heißt es, denn die Sache war plötzlich geschehen. Ich kann mir vorstellen, dass die wenigen Frommen, die damals noch gelebt haben, unter der ganzen Not unter dem Vorgänger, dem König Ahas, sehr gelitten haben und oft gefleht und geseufzt haben, Herr, wie lange, Herr, wie lange. Dann kam die Stunde Gottes. Er hat den richtigen Mann erweckt. Der richtige Mann war da, der König Hiskia. Er hatte der ganzen Not angenommen und hat einen Weg gefunden, auf einer göttlichen Weise, im göttlichen Auftrag, im göttlichen Licht, das durchzuführen. Das ganze Volk war ganz dabei. Sie freuten sich alle. Und dann haben sie gesagt, die Sache war plötzlich geschehen. Ach, da möchte man in die Bibel hineinsehen, wo steht noch das Wort plötzlich? Plötzlich kommt der Herr. Wie heißt es da? Oder Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Plötzlich steht der Herr bei seinem Tempel. Ja, wie oft haben die alten Väter sein geharrt, der verheißen war. Und immer noch war er nicht da und immer war er nicht da. Und als die Zeit erfüllt war, da war er da, plötzlich. Und wir klagen es, sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn nicht verstanden. Aber wie schön, dass wir auch die Botschaft haben, der Herr wird plötzlich kommen. Plötzlich. Was wird es sein für uns Geschwister? Wenn der Herr kommt und plötzlich ist der Tag der Entrückung. Eben waren wir noch hier im Saal auf der schönen Langsteinbacher Höhe und plötzlich sind wir oben beim Herrn im Licht. Plötzlich. Freuen wir uns doch. Aber es ist ein Vorbereitungsweg hin zu diesem Ziel. Wenn wir jetzt also kurz die Reform des Hiskia angesehen haben, ja, im Stillen täte man sich wünschen, wenn Gott uns doch auch einen solchen Reformator schenken würde, nicht? Wir schon mal einen gehabt haben, Luther. Wie in dieser Dunkelheit ganz plötzlich das Licht des Evangeliums ja fast über ganz Europa ergangen ist. Dann wird er viel verloren. Warum, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das sollte man gar nicht wünschen. Ich glaube, wenn man solches Wort betrachtet, sollte man zunächst mal an sich denken. Das kann bei mir geschehen, nicht? Dass ich auch so hineingenommen werde in den Dienst Gottes. Ja, auch vor allen Dingen in der Lobpreisung, in der Anbetung, wie wir es gehört haben in dem Text. Aber auch in den Dienst, wo kann ich in der Gemeinde Gottes einen Dienst tun, der dem Herzen Gottes entspricht. Und wenn wir das von dieser Reform des Hiskia gelernt haben, dann war der Abend vielleicht nicht umsonst für uns alle. Der Herr möge uns segnen. Ich möchte damit schließen. Ach, lieber Vater, wir wollen immer wieder danken für dein Wort. Und wir staunen immer wieder, dass dein Wort voller Gnade ist, voller Geist, voller Leben, voller Freude, voller Friede, voller Kraft. Wir möchten immer wieder ganz unser Herz dir öffnen, Vater. Lass diesen Reichtum deines Wortes, deines Geistes auch in unserem Leben sein. Und Herr, wenn wir das Wort gelesen haben, heiliget euch, und dran dachten, dass auch wir uns heiligen sollen, wenn wir die Geräte des Herrn tragen. Da möchten wir auch alle jetzt immer wieder in dein Licht treten. Ach Herr, wir möchten dir danken, dass du dich für uns geheiligt hast, damit auch wir Geheiligte seien in Wahrheit. So dürfen wir in dein Licht treten, wie wir gesungen haben, du wirst mich aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Herr, so möchten wir auch jetzt in diese Festfeier eintreten, wenn wir gemeinsam deinen Tod verkündigen. Amen.